Sehr geehrter Präsident Dr. Koch, liebe Vizepräsidenten Dr. Kaplan, Dr. Ortmann, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Ärzteschaft, aber auch des Bayerischen Landtags, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, allen voran lieber Oberbürgermeister Dr. Lehmann, sehr geehrte Vertreter der unterschiedlichen Verbände und Organisationen, sehr geehrte russische Delegation, ich darf Sie hier alle auch ganz herzlich willkommen heißen und ich darf Ihnen sagen, dass es mir eine große Ehre ist, heute bei Ihnen dabei sein zu dürfen. Und ich darf an dieser Stelle auch ganz herzlich die Grüße überbringen vom bayerischen Ministerpräsidenten, der leider eben erkrankt ist. Und ebenso vom Minister Markus Söder, der zu den Koalitionsverhandlungen noch in Berlin weilt und daher auch die herzlichsten Grüße durch mich überbringen lässt. Ich bin ausgesprochen gerne gekommen, ich bin auch gerne nach Ingolstadt gekommen, weil Herr Dr. Lehmann, Sie wissen, mein allererster Termin damals vor 2 Jahren als Sozialstaatssekretärin war just in Ingolstadt gewesen und deswegen verbindet mich mit Ingolstadt immer eine gute Erinnerung, hat mir damals nämlich wunderbar gefallen. Ich bin aber auch gerne heute eben zu Ihrem 67. Bayerischen Ärztetag gekommen. Ich bin deshalb gerne gekommen, weil ich es außerordentlich wichtig halte, Ihre Standesvertretung, in der ich ja auch Mitglied sein darf, zwar keine Delegierte, aber immerhin Mitglied. Und ich finde es eben unwahrscheinlich wichtig, was Sie Tag für Tag leisten und wie wertvoll auch die Diskussion immer wieder mit der Bayerischen Landesärztekammer ist, die Diskussion, die wir in vielen Bereichen die letzten Wochen, Monate, Jahre bereits miteinander geführt haben. Vor allem auch Sie als Partner an der Seite zu haben, konstruktiv, kontrovers. Das ist ja das, was eine Diskussion ausmacht, dass wir nicht immer sofort einer Meinung sein können, aber dass man miteinander im Gespräch ist, dass wir eben miteinander in den verschiedensten Gremien mit dem Umwelt- und Gesundheitsministerium, wo auch etliche Vertreter heute mit anwesend sind, dass wir eben miteinander um die besten Lösungen immer wieder ringen. Und ich kann Ihnen sagen, dass gerade auch in Berlin eben um die besten Lösungen gerungen wird. Und natürlich wäre es jetzt am schönsten, man könnte berichten, Punkt 1, Punkt 2 und dies und jenes ist gerade schon behandelt und abgehakt. Leider bin ich jetzt nicht in dieser Funktion, das hier heute Ihnen schon präsentieren zu können. Ich weiß, dass das eine oder andere schon in eine gute Bahn läuft. Ich kann Ihnen sagen, dass aber im Moment auch noch der Kassensturz, im wahrsten Sinne des Wortes, das Thema auch mit da ist und man eben auch schauen muss und verhandeln muss, wo sind die Gemeinsamkeiten unter den verschiedenen Bundesländern, aber auch innerhalb der verschiedenen Organisationen, Gruppen und Gruppierungen. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, am 27. September hat der Wähler ganz eindeutig gezeigt, dass er eben ein freiheitliches, ein solidarisches Gesundheitswesen möchte. Die Wählerinnen und Wähler haben eben gezeigt, die Menschen, die Patientinnen und Patienten, die Bürger, dass sie einen freiberuflich getragenen, auf der Verantwortungsbereitschaft der Ärzte fußende regionale und wohnortnahe Versorgung möchten. Und sie wollen eben auch diese unmittelbare Arzt-Patienten-Verhältnis, das eben auf diesem Vertrauen beruht, das Sie alle tagtäglich in Ihrer Praxis auch kennen und erleben und dass es ja so wichtig ist, dass Sie auch dieses Verhältnis, was eben ein ganz spezielles Verhältnis ist, was kaum eine andere Berufsgruppe so innehat, wie Sie es als Ärztinnen und Ärzte innen haben, dieses Arzt-Patienten-Verhältnis. Und dieser Wunsch ist nur zu verständlich, denn nicht nur im Gesundheitswesen, hier aber eben besonders gilt, dass je mehr Zentralismus, desto weniger Gestaltungs- und Verantwortungsraum für den Einzelnen da ist. Und wir alle wünschen uns sowohl den mündigen Bürger, den mündigen Patienten, aber eben auch den mündigen Arzt. Und mit aller Kraft und mit aller Konsequenz werden wir daher in den nächsten Jahren an der Umsetzung eines föderalen Gesundheitsmodells weiter dran arbeiten. Ich hoffe, die Koalitionsverhandlungen lassen das in diesem Sinne zu. Ich bin da aber sehr zuversichtlich. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Ärztinnen und Ärzte, ich möchte nicht dem Referat einiges vorwegnehmen von Herrn Professor Dr. Dr. Wiesing. Denke ich, Sie haben sich ein wichtiges Thema gesetzt, die Priorisierung. Aber lassen Sie mich doch auf einige Themenbereiche kurz eingehen. Ein Themenbereich, Das ist ja gerade, was die Bayerische Landesärztekammer immer unwahrscheinlich auf ihren Fahnen hat und wo sie auch unwahrscheinlich dran arbeitet und mit den Kollegen vor Ort, das ist ja die Weiterbildung. Und die Weiterbildung ist in jedem Beruf unwahrscheinlich wichtig, aber gerade, hat viel Bedeutung, aber gerade auch für die Mediziner ist es immer wieder wichtig, sich fortzubilden und unverzichtbar. Für mich ist gerade, wenn ich an den Bereich der Weiterbildung denke, aber auch eines enorm wichtig. Für mich ist dabei, dass wir eben an die jungen Kolleginnen und Kollegen denken. Sie wissen alle, wenn wir die Altersstruktur der Ärzteschaft so im Allgemeinen, ich möchte jetzt keinem in persona zu nahe treten, aber dass wir uns dann Gedanken machen müssen und im Grunde genommen denjenigen, der jetzt das Studieren beginnt, motivieren, bei uns zu bleiben, bei uns in der Fläche eine Arztpraxis zu öffnen oder auch im Krankenhaus auf der Station im Krankenhaus mitzuarbeiten. Das ist das, was uns motivieren muss, auch da verstärkt. Und Herr Dr. Kaplan, wir waren vor kurzem in Lichtenfels in meiner oberfränkischen Heimat beieinander gewesen und haben dort eben erlebt, wie ein ärztlicher Kreisverband sowohl die niedergelassenen Haus- und Fachärzte mit den Krankenhausärzten zusammen sich gesagt haben, was können wir tun, wie können wir unsere Attraktivität für junge Ärzte steigern, wie können wir auch sagen, was bieten wir? Was gibt es bei uns in der Region? Was kann sich der junge Arzt, der bei uns niederlässt, auf was kann er sich verlassen, auf was kann er zählen, auf was kann er setzen? Und das ist den Weg, den wir verstärkt gehen müssen, uns zu fragen, was können wir, wie können wir die jungen Mediziner begeistern, in der Medizin zu arbeiten? Mir hat der Beruf auch immer sehr viel Freude gemacht. Der Oberfränkische Wähler hat mich dann Richtung München geschickt. Aber wie können wir diejenigen begeistern, im eigenen Beruf zu bleiben, eben nicht ins Ausland abzuwandern, sondern bei uns tätig zu werden? Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und in dem ich mich gerade auch im Umwelt- und Gesundheitsministerium als Gesundheitsstaatssekretärin auch weiter die nächsten Wochen, Monate und hoffentlich auch Jahre annehmen möchte, mit Ihnen in Kooperation, gerade mit der Bayerischen Landesärztekammer zusammen zu schauen, was können wir tun. Wir haben ja einige Ideen bereits im Raum stehen, aber wie können wir sie auch mit noch mehr füllen? Das ist ein ganz großer Wunsch von mir. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was Ihnen auf den Herzen brennt. Wenn ich dran denke, die kritische Entwicklung, dass immer mehr Kapitalgesellschaften auch in den ambulanten Bereich hineinstreben. Und das Heilberufekammergesetz sagt ja ganz klar, dass der Betrieb einer ärztlichen Praxis in Form einer juristischen Person nicht möglich ist. Während für medizinische Versorgungszentren diese Rechtsform kein Problem dasteht. Und diese Diskrepanz muss auf dem Prüfstand. Das ist eben was enorm Wichtiges, wenn wir von der Freiberuflichkeit der Ärzte sprechen. Denn ein Wettbewerb zwischen einzelnen Versorgungsformen braucht eben faire Bedingungen. Und persönlich bin ich der Meinung, dass auch künftig eben in Bayern diese wohnortnahe Versorgung vor allem durch niedergelassene freiberufliche Haus- und Fachärzte erfolgen soll. Ich schließe dabei aber auch den stationären Bereich, die Krankenhausärzte, ebenso mit ein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ebenso kritisch sehe ich auch die Frage der Delegation und der Substitution ärztlicher Leistungen auf nichtärztliches Personal. Ich betone hier, dass gerade eben der Patientenschutz für uns ja ein sehr hohes Gut sein muss und eben an oberster Stelle der Mensch, der Patient im Mittelpunkt stehen muss und dass es sicherlich Erlaubnis gäbe im Bereich von arztentlastenden Delegationen. Aber eine Substitution ist mit ganz großer Vorsicht zu genießen. Ich denke da gerade auch im Zusammenhang mit dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz. Und für meine Begriffe wäre eine Substitution ärztlicher Leistungen auf nichtärztliches Personal eine Büchse der Pandora, die wir öffnen würden und die letztlich alle Grundsätze ärztlicher Selbstverständnisse dann auch in Frage stellen würde. Und lassen Sie mich einige Sätze auch vorwegnehmen zu Ihrem Referat zur Priorisierung als gesundheitspolitisches Prinzip in den Veränderungen, was tut sich? Und meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Ärztinnen und Ärzte, ich glaube, man darf vorweg sagen, dass wir die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger, dem Bürger einiges wert ist, aber auch der Politik. Ich denke in Deutschland an die rund 250 Milliarden Euro für die Gesundheitsversorgung insgesamt. Ich denke auch dabei an diese Bereiche, wo wir sehen, dass doch etliches an finanziellen Möglichkeiten auch da sind. Aber lassen Sie mich gerade auf die Priorisierung einige persönliche Anmerkungen machen. Denn bevor man diese Forderung erhebt, sollte man erstmal die bestehenden Fehlverteilungen auch korrigieren. Und die sind in meinen Augen durchaus in manchen Bereichen noch möglich. Ich räume aber auch ein, dass ein Teil der Kritik an den Priorisierungsvorschlägen von Herrn Professor Dr. Hoppe nicht ganz fair war. Zumal eben auch das Sozialrecht Berührungspunkte zur Priorisierung bereits heute kennt. Ich denke da an den im Arzneimittelbereich zum Beispiel, soll ja das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen nicht nur den Nutzen, und ich darf zitieren, sondern auch bei den wirtschaftlichen Bewertungen auch die Angemessenheit und Zumutbarkeit einer Kostenübernahme durch die Versichertengemeinschaft, Zitat Ende, berücksichtigen. Hier gibt es also ganz klar auch Ansätze vertikaler Priorisierung, also die Priorisierung innerhalb eines Versorgungsbereiches. Oder wenn ich jetzt dran denke, die Priorisierung, die wir vornehmen im Bereich der Impfung zur neuen Grippe. Da sind wir auch priorisierungssetzend. Aber es sind auch diese Ansätze durchaus im Arzneimittelbereich sinnvoll, denn in diesem Bereich, und davon gehen Experten von erheblichen Einsparungsmöglichkeiten aus, ohne dass die Versorgung der Patientinnen und Patienten in Frage gestellt wäre. Ich denke da vor allem an die Kosten für die sogenannten MeToo-Präparate, also die Scheininnovationen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die praktische Umsetzung der Wirtschaftlichkeitsgebot der GKV ist also prinzipiell sinnvoll und auch geboten. Solange dadurch aber nicht echte Innovationen verhindert werden und solange der Patient weiterhin im Mittelpunkt auch gerade Ihres ärztlichen Handels stehen kann. Und ich weiß, wie viele Briefe ich von den vielen, vielen Ärzten die letzten Wochen, Monate erhalten habe, eben wo es darum geht, wie geht meine Existenz weiter, was darf ich noch verordnen, wie sieht es aus, komme ich dann gleich in eine Prüfung hinein. Das sind diese Existenzärzte, die Sie tagtäglich in Ihrer Praxis eben auch haben, wo wir schauen müssen, wie können wir das gemeinsam bewältigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben auch die demografische Herausforderung. Auch darum müssen wir uns kümmern, aber die Priorisierung ist eben in meinen Augen nicht alternativlos. Und ich erinnere nur an die Vielzahl und die Vielfalt der Vorschläge, zum Beispiel im Sondergutachten 2009 des Sachverständigenrates zur Begutachtung und Entwicklung im Gesundheitswesen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die ethischen Maßstäbe eben im Vordergrund stehen muss. Ich habe schon erwähnt, der Patient im Mittelpunkt, aber auch der Arzt im Mittelpunkt. Weil das, was Sie tagtäglich leisten in Ihrem, an jedem Ort, an dem Sie eben für die Patienten, für die Menschen tätig sind, das ist sehr wichtig. Und das ist das, was unwahrscheinlich mich beeindruckt, was mir Respekt abverlangt. Und ich wünsche Ihnen bei all Ihrer Tätigkeit weiterhin alles Gute. Ich freue mich, wenn wir weiter im Dialog mit der Bayerischen Landesärztekammer sein können. Ich freue mich auf die Diskussionen mit Ihnen. Ich freue mich auf die Diskussionen heute am 67. Bayerischen Ärztetag. Und ich darf Ihnen sagen, ich habe mir den Abend über mein eigentliches Programm jetzt komplett abgesagt. Also ich verschwinde jetzt nicht nach meinem Grußwort, sondern ich freue mich wirklich auf die Diskussionen, die wir heute im Laufe des Abends gemeinsam noch führen können. Herzlichen Dank.